Die Gnade sei mit uns und der Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Geschwister, Ralf hat es einführend schon gesagt, heute ist der Sonntag mit Israel-Sonntag überschrieben. Wir wollen einmal einen Blick heute werfen, einmal vom Wochenspruch her, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, das er zum Erbe erwählt hat. Geht es ja wohl, wenn wir an Volk Gottes denken, hier in diesem Psalm in erster Linie um das Volk Israel. Dass Gott sich erwählt hat. Und wir haben hier noch einen komischen Ton. Kriegen wir den noch weg? Ja. Und Gott hat ja nicht einfach ein bestehendes Volk genommen und hat es zu seinem Volk ernannt, sondern er hat sich ein Volk komplett neu aufgebaut. Ein Mann und eine Frau und hat gesagt, aus dir will ich mir ein Segensvolk erwählen, aus dir will ich mir ein Segensvolk bauen. Und nun gibt Gott ja auch seinem Volk Gesetze. Es gab eine Zeit, da hatten sie kein Gesetz. Die Menschen. Und doch wussten sie, was ich tat, war schlecht. Kain erschlug seinen Bruder Abel und Gott machte ein Schutzzeichen an Kain. Und doch wusste Kain, was ich tat, war schlecht. Woher wusste er das? Die Gebote gab es noch nicht in der Form. Das Gewissen, die Stimme des Gewissens sagte ihm, das war verkehrt. Dann kam die Zeit des Gesetzes. Und ich lese uns einmal den Abschnitt, der uns für heute vorgegeben ist, möchte mich aber in der Predigt dann nachher auf das Nachfolgende mehr konzentrieren. Ich lese aus 2. Mose 19, die Verse 1 bis 6. Da heißt es, am ersten Tag des dritten Monats nach dem Auszug der Israeliten aus Ägyptenland, genau auf den Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Denn sie waren ausgezogen von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich dort in der Wüste gegenüber dem Berg. Und Mose stieg hinauf zu Gott. Und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Hause Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich mit den Ägyptern getan habe und wie ich euch getragen habe auf Adlersflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern, denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Und dann sehen wir weiter, wie Mose die Ältesten berief und wieder zu Gott ging und Gott nochmal zu ihm sprach und er dann wieder zu den Menschen redete. Gott redete in dieser Zeit nur zu Mose. Und der sagte es dann dem Volk weiter. Gott redete Mose und der sagt, so spricht der Herr. Heute meint man ja manchmal auch die Propheten Jesaja oder Jeremia oder all die anderen Propheten. Heute kann man hören, ja, die hätten so ihre Meinung gesagt oder ihren Glauben ausgedrückt. Dabei finden wir immer eindeutig, dass sie sagen, so spricht der Herr. Die haben nicht ihre Meinung ausgedrückt oder eben ihren Glauben, was sie so denken, und man kann es auch anders denken, sondern sie haben immer gesagt, so spricht der Herr. So, Gott hat seinem Volk ein Gesetz gegeben, aber dieser Bund, den er hier schließt, der ist nicht einseitig. sondern er erwartete, dass das Volk sich auch verpflichtete. Es gibt eine Bedingung. Ja, Vers 5, wenn ihr meiner Stimme gehorchen und meinen Bund halten werdet. Das war im Vergleich zum Noah-Bund, der unabhängig galt, ob der Mensch sich dran hält oder nicht, gibt es hier jetzt eine Vorbedingung. Aber ich sagte ja, ich möchte mich grundsätzlich jetzt nicht mit der Vorbereitung aufs Gesetz beschäftigen, sondern wir wollen uns einmal die Frage der Gesetzgebung hier anschauen. Ja, die grundsätzliche Frage, was hat die Gesetzgebung in Israel für eine Bedeutung und für einen Sinn? Ich weiß nicht, ob wir da mal drüber nachgedacht haben. In Johannes 1, Vers, hier steht jetzt 17, ich glaube, das ist falsch, ist glaube ich 16, ist egal. Johannes 1, da heißt es, das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Hier ist eine Gegenüberstellung. Mose war der Mittler des alten Bundes. Und Jesus ist der Mittler des neuen Bundes. Jetzt könnte man fragen, ja, nun ist doch inzwischen Jesus da und hat die Gnade und Wahrheit gebracht. Wozu brauchen wir dann überhaupt noch das Gesetz? Das ist die Frage. Aber wir brauchen das Gesetz trotzdem. Denn ohne das Gesetz wäre die Gnade nicht zu verstehen. Sie können keinen begnadigen, wenn ihn nicht vorher ein Gesetz verurteilte. Und ein zweiter Grund, warum wir das Gesetz kennen müssen, das Gesetz war nicht ein willkürliches Gebot. Sie haben heute die Meinung, Gesetze werden von Menschen gemacht, nach Gutdünken und morgen machen wir eben wieder andere Gesetze. Ja, oder wenn der Bundestag ein Gesetz erlassen will, dann wird vorher überlegt, was ist sinnvoll und dann wird diskutiert und die Mehrheit entscheidet dann. Kann man später nach Jahren auch mal wieder ändern. Aber so ist das ja nicht, dass Gott sich überlegt hat, ich will einfach mal so Vorschriften machen. Sondern das Gesetz, das Gott gegeben hat, beschreibt die Ordnung dieser Welt. Dieser Welt, die er geschaffen hat, das Gesetz gehört zu dieser Schöpfung und beschreibt sie. Sie ist Gottes, es ist Gottes Ordnung. Wenn man die einhielte, bräuchte man keine neue Weltordnung, von der heute alle reden. Ich will es vergleichen, dieses Gesetz ist, jeder Vergleich hinkt, so auch dieser, wie eine Gebrauchsanweisung. Sie kennen alle eine Gebrauchsanweisung. Wir Männer brauchen die ja immer nicht lesen, ne? Und haben es nachher kaputt. Und dann war der Hersteller schuld. Ja? Wenn man ein Gerät kauft, sagen wir mal für die Küche, bevor wir das einsetzen, lesen wir die Gebrauchsanleitung. Vielleicht, wenn man sie lesen kann. Das ist gut, wenn man das tut, sonst könnte man Fehler machen und das Gerät ist kaputt. Oder die Küche sieht aus wie Hulle. Jeder, der ein Auto kauft, weiß, da steht drin, wann man spätestens einen Ölwechsel machen muss. Und trotzdem, wenn man den Zeitraum verpasst und sagt, was gehen mich die Vorschriften der Firma an, das Auto gehört mir, dann muss man den Schaden zahlen, wenn der Motor kaputt geht. Und so sind die Gebote, wie gesagt, jeder Vergleich hinkt, sie beschreiben, wie die Ordnungen, die Gott geschaffen hat, funktionieren. Und wer sie übertritt, kommt für den Schaden. Nicht, weil Gott jetzt sagt, ich will den bestrafen, Strafe gibt es außerdem noch extra, sondern die Übertretung dieser Gebrauchsanweisung bringt Schaden mit sich. Ein Beispiel mal, das erste Gebot, du sollst, wie lautet das erste Gebot? Du sollst, ja, Dieses Gebot war nicht Willkür, sondern Bewahrung des Menschen. Nur bei Gott kann man Leben haben. Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Bleibt in mir. Dann ist das nicht willkürliche Anmaßung, sondern es entspricht den Tatsachen. Wenn eine Rebe sich vom Weinstock löst und sagt, ich mache mich selbstständig, ja, dann bekommt sie keinen Lebenssaft mehr und stirbt ab. Heute nennt man das Selbstverwirklichung. Ein anderer Begriff dafür. Also Jesu Weisung, bleibt in mir, ist zu unserem Schutze gemeint. Nur so kann das Leben mit Christus funktionieren. Und so sind die Gebote gemeint. Oder das fünfte Gebot. Wie lautet das fünfte Gebot?
Du sollst nicht töten.
Ja, du sollst nicht morden, steht da eigentlich. Gott hat Leben geschaffen. Ja, er hat es nicht geschaffen, damit es kaputt gemacht wird, sondern er will, dass es auch leben kann. Und das fünfte Gebot schützt das Leben. Und auch in den weiteren Geboten, das sechste, du sollst nicht Ehe brechen. Gott hat die Ehe geschaffen und er schützt sie mit diesem Gebot. Gott schützt die Ehe. Denn sie ist keine Erfindung des Menschen, sondern es war Gottes Plan. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Er hat die Ehe geschaffen. Das siebte Gebot, Gott schützt das Eigentum. Das achte Gebot, er schützt das Eigentum des Menschen. So ist das gemeint. Und wenn wir jetzt mal Bergpredigt aufschlügen, machen wir jetzt nicht Bergpredigt, also Matthäus 5, Kapitel 17, da sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir haben jetzt den Grund gesehen, warum Jesus nicht auflöst, weil das doch die Schöpfung Gottes ist. Und deshalb löst Jesus nicht einen Strich vom Gesetz auf. Aber er erfüllt es. Die 10 Gebote sind ja ein Raster, so das Grundgesetz, könnten wir sagen. Wuchtig, markant formuliert. Aber die ganze Bibel legt es aus und zeigt, wie das Gesetz gemeint ist. Und das tut Jesus ja im Besonderen in der Bergpredigt. Matthäus 5, 21 und 22, das muss ich jetzt doch mal vorlesen. Habt ihr alle im Ohr? Bergpredigt, Kapitel 5. Da sagt der Herr Jesus: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Er zitiert aus den 10 Geboten. Und er kann dann aber sagen, ich aber, ist der Einzige, der das darf, der darf zu den Geboten ein Aber sagen. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist das Gericht schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutz, der ist des hohen Rates schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Hier legt Jesus das fünfte Gebot aus. Er zeigt, das fünfte Gebot, das muss doch eine Wurzel haben. Woher kommt das, wenn einer den anderen erschlägt? Da muss er sich doch vorher was überlegt und einen Plan gemacht haben. Und dann stellt er fest, die Wurzel steckt in ihm. Dass er einen anderen hasst oder dass ihm jemand im Wege ist. Und Jesus sieht nicht bloß das Ende der Tat, den Mord, wenn dann Oberinspektor Derrick kommt und das aufklären muss, sondern er sieht schon die Wurzel. Jesus sieht schon die Vorstufen zum Mord. Denn wenn man jemanden nicht leiden kann, dann muss man ihn ja nicht gleich tothauen. Das Erste ist, dass man ihm Schimpfwörter sagt. Und Jesus sagt, das ist schon gegen das Leben gerichtet. Und du sollst nicht morden, meint alles, was gegen das Leben ist. Da steht Lo Tirza im Hebräischen. Für Töten im Krieg hat das Alte Testament einen anderen Begriff. Hier ist also Morden gemeint, vorsätzlich aus eigenmächtigen, habsüchtigen, egoistischen Motiven jemanden um die Ecke bringen. Das ist damit gemeint. Du sollst nicht morden, meint alles, was gegen das Leben ist. Und die nächste Stufe wären die Taten, dass man den anderen erhaut, erschlägt oder verletzt. Und Jesus sagt, das wiegt in Gottes Augen schon wie Töten. Und nun müssen wir bedenken, wir hatten das ja auf der Gemeindefreizeit in der Hohen Grete schon brillant herausgearbeitet, könnt ihr alle noch nachsagen, eigentlich kann ich jetzt aufhören. Wir müssen bedenken, dass die Gebote das Negative sagen und es ist nicht genug, wenn wir das Negative vermeiden. Wenn jemand sagt, also gut, ich tue niemandem was. Also habe ich das Gebot erfüllt. Sondern die Bibel zeigt uns das Gegenteil, das Positive, das wir tun sollen. Also nicht morden heißt, nicht gegen das Leben handeln, sondern sich für das Leben einsetzen. Also Jesus möchte, dass wir richtig umgewandelt werden. So zeigt es uns die Bibel. So schützt Gott das Leben, indem er sagt, helf doch dem Leben. So ist das gemeint. Und dann gibt es ja, habt ihr alle noch aus dem Konfirmandenunterricht, wer ihn denn mal gemacht hat, habt ihr alle noch im Sinn, den dreifachen Gebrauch des Gesetzes. Luther hat das ja sehr geprägt, Riegel, Spiegel, Regel. Nur kurz zum zweiten, der Spiegel, die Sünde aufdecken. Das müssen wir uns gut merken. Das Gesetz zeigt uns, und sollte es eben auch Israel zeigen, wo die Sünde ist und wie wir vor Gott dastehen. Und das sehen wir an dem fünften Gebot wieder besonders gut. Wenn einer nur das äußere Gebot hört, du sollst nicht morden, dann werdet ihr alle freigesprochen. Ich glaube, ihr habt noch keinen ermordet. Dann müsstet ihr ja sagen, betrifft mich nicht. Die Halunken, die Mörder, jawohl, aber mich betrifft es nicht. Bin ich fein raus, weiße Weste. Wenn wir aber die Auslegung des Gebots hören, wie Jesus es sagt, wie die Bibel das eigentlich meint, dann muss jeder erkennen, hier bin ich vielfältig schuldig. Und jetzt kann ich nur noch zu Jesus gehen und sagen, Herr, vergib. Und das ist es, was das Gebot will, Sündenerkenntnis. Paulus nennt das Zuchtmeister auf Christus hin. Und wenn es das erreicht, dann kann es uns zu Jesus bringen und der kann und will gerne vergeben, wenn wir Buße tun. Nun wird heute allerdings die Grundlage dieser Gebote aufgelöst. Wir haben heute eine ganz merkwürdige Erscheinung, die es meines Erachtens so in der Kirchengeschichte noch nie gegeben hat, dass die evangelische Kirche dabei ist, sich selbst zu zerstören. Kirchen wurden oft von außen zerstört oder sollten zerstört werden, aber dass die Kirche sich selbst zerstört, das hat es noch nie gegeben. Wie macht sie das? Sie löst ihre eigene Grundlage auf. Sie sägt den Ast an, auf dem sie sitzt. Wir erwähnten es ja öfters, da ist Jesus nicht mehr der Gottessohn. Das Sühnopfer wird gestrichen, was ja doch das Zentrum unseres Glaubens ist. Aber auch die 10 Gebote, dieses Grundgesetz Gottes, wird einfach eingeebnet. In der Planierraupe drüber. Es seien eben nur Menschenworte und wir wüssten das heute besser. Da schreibt die Landessynode in einer Vorlage, eine christliche Lebensführung hat ihren Ausgangspunkt nicht in zu befolgenden Geboten oder Verboten, sondern gründet in der Annahme durch Gott. Und dann werden die Gebote nach und nach alle relativiert. Vom ersten angefangen. Und wenn man dann weiterliest, da heißt es, naja, andere Religionen sind auch Wege. Und da lädt man Buddhisten ein, die dort mal vor der Gemeinde meditieren dürfen. Und den Imam. Und unser eins braucht eine Vokation. Bis hin zum 10. Gebot, da sagt man heute, ja, ach, wenn du dich irgendwie anders, besser verwirklichen kannst, dann ist das in Ordnung. Aufpassen, Selbstverwirklichung. Was geschieht aber, wenn diese Gebote jetzt aufgelöst werden? Dann gibt es keine Sünde mehr. Dann ist ja alles in Ordnung. Dann kommen wir alle in den Himmel. Und genau das sagt auch die moderne Theologie, du bist so in Ordnung vor Gott, wie du bist. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Das ist ja auch auf der einen Seite richtig. Ich darf kommen, wie ich bin und soll umkehren und Buße tun. Aber dann muss ich mein Leben doch auch verändern lassen vom Heiligen Geist. Der damalige Theologe Bonhoeffer hat das Wort geprägt von der billigen Gnade. Weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben. Ja. Damit Jesus uns begnadigen kann, musste er am Kreuz sterben und die Strafe für unsere Sünde tragen. Wenn man das aber streicht und sagt, es ist auch so alles okay, das ist billige Gnade. Beziehungsweise, das ist gar keine Gnade.
Wir machen nur Fehler.
Ja, genau. Dann macht man nur noch Fehler. Und die wird heute den Menschen dargeboten. Bloß, die funktioniert nicht. Der Mensch wird betrogen und kriegt keine Gnade. Gnade bei Christus gibt es nur, wenn wir Sündenerkenntnis haben und Buße tun, die teure Gnade annehmen, nämlich uns auf Jesu Blut verlassen, auf seinen Kreuzestod. Und darum werden die Menschen betrogen und deshalb ist das tödlich für die Kirche, was hier gemacht wird. Und wenn das so weitergeht, werden die Menschen fragen, ja, wenn sowieso alles in Ordnung ist, wozu brauche ich dann noch die Kirche? Oder wenn sich jemand für das erste Gebot einsetzt, wie ja, ist jetzt schon einige Zeit her, damals in Duisburg, wo das Minarett gebaut wurde, Da hat ja ein Pfarrer mit seinem Presbyterium hingewiesen, das ist nicht nur eine Einladung zum Gebet, was der Muezzin da ruft vom Minarett, wie uns bei uns die Glocken ein Zeichen sind, kommt in die Kirche, sondern da wird das Glaubensbekenntnis der Moslems ausgerufen, dass Mohammed der Prophet sei und es keinen anderen Gott gäbe. Da wird ein heidnischer Anspruch über unserem Land verkündet, mit dem Anspruch, das muss auch hier durchgesetzt werden. So verstehen die Moslems das. Und dann fällt die Kirchenleitung diesem Kirchenmann in den Rücken. Und der Superintendent mit der Kreissynode. Die Kirche selber bereitet dem Islam den Weg. Wir sind für Glaubensfreiheit. Jeder darf seinen Glauben leben, aber es uns nicht aufzwängen. Das ist was anderes. Also, das Gebot gibt uns jetzt, sagte ich, Sündenerkenntnis und damit dann, wenn wir umkehren, Gnade. Aber jetzt geht es ja weiter. Wenn ich die Auslegung der Gebote höre, dann merke ich nicht nur, ich habe das Gebot übertreten, sondern ich merke, ich kann es gar nicht wirklich halten. Hoffentlich merke ich das. Wenn ich Groll hege gegen jemanden, gut, dann kann ich den Groll oder vielleicht noch verhindern, dem Groll Luft zu machen. Manchem fällt das schwerer. Der andere donnert gleich los. Aber dass die Gedanken entstehen, kann ich nicht hindern. Und das treibt uns wieder zu Jesus hin mit der Bitte, Herr, erneuere mich. Und das ist das Zweite, was das Gebot will. Diese Erneuerung ist das Ziel Gottes mit uns. Erneuerung, etwas Neues entsteht. Ist jemand in Christus, so ist er. Da steht Ktisis, das meint Schöpfung, so ist er eine neue Schöpfung. Das Erste ist vergangen, Neues ist geworden. Ich will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten wandeln. Aber beachte, Gott will das tun. Und er tut es auch, wenn wir bereit sind. Und das ist das Evangelische am Evangelischen, sola fide, allein durch den Glauben. Und das wird jetzt auch wieder relativiert. Da gab es, und Gott sei es gedankt, ist dieser Versuch gescheitert, ja vor, weiß nicht mehr genau, 15 Jahren etwa, vielleicht auch schon länger her, den Versuch einer gemeinsamen Erklärung des Lutherischen Weltbundes mit dem Vatikan. Man wollte die Reformation rückgängig machen und setzte an diesem entscheidenden Punkt an. Allein durch den Glauben bekomme ich das Heil aus seiner Gnade. Die katholische Kirche lehrt ja, dass noch die Werke hinzukommen müssen und das Zutun des Priesters in den Sakramenten. Und es schien so, als würde der Vatikan in dieser Erklärung das sola fide allein durch den Glauben anerkennen, aber es schien nur so. Denn hätte die katholische Kirche es wirklich anerkannt, hätte der Papst sein Amt niederlegen müssen, man hätte die Priesterweihe aufgeben müssen und die Sakramente könnten so auch nicht mehr bestehen. Aber nichts davon geschah. Es wäre fast eine Vereinnahmung von Seiten des Vatikans geworden. Und die evangelische Kirche merkt das nicht. Lasst uns dabei bleiben. Durch den Glauben haben wir Zugang zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und nur dadurch. Wir werden vor Gott nur gerecht durch den Glauben an Jesus Christus. Aber auch nur dadurch. Und Jesus hat sogar einmal gesagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. So wichtig war ihm das. So wichtig. So, und wenn Gott jetzt seinem Volk ein Gesetz gibt, dann will er doch auch, dass es gehalten wird. Was wäre das für ein Gott, der Gesetze gibt und niemand hält sie? Da werden die Dämonen ja lachen. Dass Gott so gescheitert ist. Guck mal, hast du Menschen gemacht zu deinem Bilde und die tanzen dir auf der Nase rum. Machen, was sie wollen. Wie verwöhnte Blasen. Und jetzt sehen wir Jesus am Kreuz, nicht eine Sünde getan, den ganzen Willen Gottes vollkommen erfüllt. Jetzt kann Gott sagen, seht ihr, siehst du Teufel, seht ihr Dämonen, hier ist der eine nach meinem Bilde, der gerecht ist. Und deshalb wird Jesus der zweite Adam genannt. Der erste hatte versagt und wir alle mit ihm. Einen Anschauungsunterricht dafür haben wir als Pilatus den geschundenen, ausgepeitschten, mit der Dornenkrone aufsitzenden Jesus vors Volk stellt. Was sagt er?
Ohne Schuld und ohne Sünde.
Seht, ein Mensch, steht da eigentlich. Wir könnten auch sagen, seht, der Mensch. Da ist der Mensch, wie ich ihn mir eigentlich gedacht hatte. Gott gehorsam bis zum Tode am Kreuz. Und jetzt kommt das Gesetz und sagt, so sollst du sein. Und wir erkennen hoffentlich, aber so bin ich nicht. Und jetzt sagt das Evangelium, du bist es auch nicht. Du bist es nicht. Aber jetzt hat es dich endlich zur Gnade getrieben. Jesus hat das alles für dich erfüllt. Das ganze Gesetz Gottes. Die ganzen Gebote, die wir nicht erfüllen können. Er hat es getan. Und er schenkt uns diesen Gehorsam und diese Gerechtigkeit umsonst durch den Glauben. Ohne, dass wir noch ein einziges gutes Werk getan haben. Das ist die Rechtfertigung. Heiligung sieht dann anders aus. Davon schreibt dann der Apostel Jakobus. Kann dann sagen, der Glaube ohne Werke ist tot. Der schreibt von Heiligung. Natürlich muss das dann auch Folgen haben in meinem Leben, wenn ich als Kind Gottes lebe. Natürlich. Aber die Rechtfertigung, dass ich vor Gott gerecht bin, geschieht, ohne dass ich noch einen Finger krumm gemacht habe. Durch den Glauben, den ich umkehre und zu Jesus komme und das annehme. Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid. Damit will ich vor Gott bestehen, wenn ich zum Himmel werde eingehen. Darf ich das mal, das ist immer ein gefährliches Pflaster, male ich mir mal so aus, wie das wohl so ist, wenn ich mal vor dem Richter stehe. Und dann wird Gott sagen, Christian, da war nicht so dolle mit dir da unten, ne, auf der Erde. Guck mal, da hast du und dies und deine freche Schnute und überhaupt und guck mal, was du alles gedacht hast. Also für den Himmel reicht's nicht. Und dann bringt es überhaupt nichts, Gott zu erzählen, ich war sogar hauptamtlicher Christ. Oder ich kann sogar den Römerbrief auswendig, wird Gott auch nicht beeindrucken. Oder ich bin getauft, gilt auch nicht. Was gilt? Wahrscheinlich wird er seinen Sohn fragen, kennst du ihn? Und dann wird Jesus wahrscheinlich, oder ich bin mir ganz sicher, dass er das sagen wird, ja, den kenne ich. Der war wirklich nicht der Vorzeigemensch, Also ich jetzt, auch wenn ich dich angucke, ich meine mich. Ne? Wirklich nicht der Vorzeigemensch. Aber, und dann wird er wahrscheinlich seine Wundmale zeigen, ich habe das alles für ihn getan. Und dann stellt er sich vor mich und Gott da guckt mich durch diese Gerechtigkeit und den Gehorsam Christi an. Und dann komme ich in den Himmel. Und alle Engel rufen Amen, den Röder machen wir selig. Wenn du das glauben kannst, dann glaubst du. Das ist Evangelium. Christi Blut und Gerechtigkeit, nicht meine. Das habe ich in der Sterbebegleitung schon auch Leute aus unseren Kreisen erlebt, die wirklich die Frage stellten, reicht das, was ich getan habe? Und da habe ich mich gefragt, was haben die eigentlich in Jahrzehnten Gemeindearbeit mitgekriegt? Reicht das? Habe ich immer gesagt, das reicht nicht. Durchgefallen. Aber was Jesus getan hat, das reicht. Für Zeit und Ewigkeit. Lasst uns dabei bleiben und uns das nicht madig machen lassen. Amen.